ARD.
Alle reden, die Russen schießen und die Zeit spielt für Putin.
Der grüne Politiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur zu dem Ukraine-Treffen in Florida.
Was ist dabei herausgekommen? Dazu äußert sich unter anderem bei uns der Politikwissenschaftler Christian Hacke.
Und wir schauen in den Sudan, wo sich laut den Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Krise weltweit abspielt.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 29. Dezember um 16 Uhr. Ja, in den USA hat es wieder ein Treffen zum Ukraine-Krieg gegeben. Präsident Zelensky hat sich mit Präsident Trump in Mar-a-Lago in Florida besprochen. Was ist dabei rausgekommen? Beziehungsweise muss man ja eigentlich fragen, kam überhaupt was raus?
Also diese Frage lassen wir heute mal von verschiedenen Leuten beantworten. Ich glaube, dann beantwortet sie sich auch für euch, die ihr uns zuhört, ganz von selbst. Ich fange mal an mit Jürgen Hart, der ist Außenexperte der CDU.
Wir hatten ja große Befürchtungen nach dem, was zwischen Trump und Zelensky in den letzten Monaten ab und zu abgegangen ist. Und das war, wie ich finde, ein sehr zivilisiertes Treffen. Das war so, dass man den Eindruck hat, dass Zelensky auf Augenhöhe begegnet wurde.
Also ist es zumindest ein Erfolg, dass man nicht wieder vor versammelter Mannschaft runtergeputzt wurde. Okay.
Ja, dazu nochmal Hart, der die Lage insgesamt so einschätzt.
Glaube ich, dass Putin viel weiter von einem Erfolg entfernt ist und die Ukraine viel weiter von einer Niederlage entfernt ist, als Trump das auch sieht. Und ich glaube, mit der Rückendeckung der Europäer, dass 90 Milliarden plus die bilateralen Hilfen zur Verfügung stehen, kann die Ukraine auch in 26 dem Druck weiter standhalten.
Naja gut, das klingt jetzt für mich nicht nach großartig neuen Erkenntnissen.
Für mich auch nicht. Und deshalb kommt jetzt Christian Hacke zu Wort. Der ist Professor oder der war Professor für Politik. Emeritiert ist er jetzt. Unter anderem war er Professor an der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Und der hat den ganzen Optimismus, den wir jetzt gerade gehört haben, auf NDR Info heute abgeräumt und gesagt, okay, Zelensky sei in den USA mit großem Respekt empfangen worden. Das ist schon mal anders als vor Monaten, aber das sei jetzt auch schon die einzige gute Nachricht. Der Moment der Chancen für die Ukraine, der ist definitiv vorbei, sagt Hacke.
Es gab in einer Situation, als der Krieg wenige Monate alt war, im Frühjahr 22, und als Putin in einer schwierigen Lage war, weil er die Situation völlig falsch eingeschätzt hat und es so aussah, als ob Zelensky mithilfe des Westens siegen würde, also ihn zurückdrängen würde, da hat, als Putin dort Verhandlungsangebote machte, es gab Verhandlungen in der Türkei, da hat der Westen abgelehnt, hat Zelensky gesagt, keine Verhandlungen mit Putin. Wir unterstützen dich und sie werden siegen. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Putin ist in der Vorderhand an der militärischen Front und er wird auch nicht nachgeben. Ich sehe im Moment nur die Alternative und das ist bitter, das ist ganz bitter für die Ukraine. Zwischen schlimm, das wäre jetzt nachzugeben und auf einen Friedensvertrag hinzuarbeiten unter diesen harten Bedingungen, wie eben genannt. Oder noch schlimmer, der Krieg geht weiter. Und Putin ist entschlossen, das sehen wir jeden Tag, er bombardiert das ganze Land gnadenlos. An der Front kommt er schwer voran, der Krieg könnte noch lange dauern, aber der Westen und Zelensky wird militärisch die Gebiete nicht zurückerobern können. Es könnte sein, dass nach einem langen Krieg und Abnutzungskrieg dann die Alternative sein könnte, bedingungslose Kapitulation gegenüber Russland. Und das ist noch viel schlimmer.
Okay, das ist deutlich. Dann lass uns doch mal über die Probleme sprechen, die immer noch im Raum stehen.
Vor allen Dingen steht im Raum, dass der russische Präsident Putin bei seinen Maximalforderungen bleibt. Und dazu hören wir nochmal Professor Hacke.
Wir wissen, dass Putin seit Monaten eigentlich klar gemacht hat, dass auf seine essentiellen Forderungen, dass er davon nicht abgehen wird. Und das heißt erstens, vorrangig geht es um einen Friedensvertrag. Und wie dieser Frieden aussehen könnte, da sieht er eben sich in der Vorderhand in der militärischen Situation. Das würde ein Siegfrieden sein. Zweitens, Waffenstillstand, wie von Zelensky gefordert, kommt für ihn nicht in Frage. Also Friedensvertrag hat Vorrang, Waffenstillstand wird von ihm abgelehnt. eventuelle Sicherheitsgarantien, NATO-ähnlich, wie immer gesagt wird im Westen, kommt für Putin auch überhaupt nicht in Frage. Er will eine Ukraine, die in dem Orbit der russischen Einflusssphäre ist. Da haben die Westmächte nichts zu suchen, weder NATO noch irgendwelche anderen Truppen. Und dann die territoriale Frage. Auch da ist er kompromisslos. Also ich sehe für die nächste Zeit keine rosigen Zeiten für die Ukraine und auf Selenskyj zukommen.
Die territoriale Frage, damit ist die Zukunft von Donetsk und Luhansk, also des Donbass gemeint, oder? Gab es denn da eine Einigung in Florida?
Offenbar gibt es dazu auch überhaupt gar nichts Konkretes. Trump scheint weiter die russische Position zu stützen. Vielleicht, meine Vermutung ist es aber auch einfach seine eigene Position und gar nicht so sehr die russische. Ich habe ihn jetzt hier in diesem Podcast, also über die letzten Wochen auch schon mehrfach zitiert mit so mehr oder weniger, look, Ukraine, pretty brave country, brave people, but it's a small country, Russia is huge. Also seine Position, Trumps Position ist, ihr habt doch eh keine Chance. Nehmt das Angebot an, ein besseres gibt es nicht. Ein bisschen so, wie das der Professor Hacker auch sagt. Es ist bitter, aber so ist die Realität. Und unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann, der schätzt es im Grunde auch so ein, dass eigentlich in Florida nichts rausgekommen ist, was für die Ukraine auch mal eine Art handfeste Zusage wäre oder so. Also nichts davon. Wir hören mal, was er zu sagen hat.
Es ist klar geworden, dass man sich bei denen offenbar nicht auf eine Linie einigen konnte, gerade was diese Frage der Gebiete im Donetsk-Becken anbetrifft. Russland möchte, dass die Ukraine sich so schnell wie möglich aus den Gebieten dort zurückzieht, aus den Teilen des Donetsk-Beckens zurückzieht, die sie noch kontrolliert. Und die USA unterstützen Russland hier offenbar. Trump hat davon gesprochen, ja, dass Russland das ja ohnehin innerhalb von einigen Monaten erobern könnte. Die Ukraine solle also einen Deal machen. Und die Ukraine möchte sich hier nicht drängen lassen. Also sie möchte, wenn hier sie sich tatsächlich freiwillig zurückzieht, dann aber dafür auch wirklich felsenfeste Sicherheitsgarantien haben, dass also Russland nicht quasi hier ein Gebiet einkassiert, ohne zu kämpfen, und um dann von einer besseren Position aus den Krieg weiterführen zu können. Selenskyj sagt, es gäbe große Fortschritte auch bei diesen Sicherheitsgarantien. Man sei sich zu 100% mit den USA einig, aber auch daran nichts Konkretes und auch davon Trump deutlich zurückhaltendere Äußerungen.
Ja, das klingt alles wirklich sehr ernüchternd. Ich weiß nicht, woher Jürgen Hart seinen Optimismus nimmt.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nochmal zu den Sicherheitsgarantien. Also Selenskyj hat gesagt, dass die Amerikaner starke Garantien für einen Zeitraum von 15 Jahren angeboten hätten. Er wolle aber Garantien für 30, 40 oder auch 50 Jahre. 50, ne, nicht 15, 50 Jahre. Sonst könne der Krieg nicht als wirklich beendet gelten. Und dann müssen auch internationale Truppen in der Ukraine stationiert werden.
Also alles das, was Putin nicht will.
Genau. Und da dreht sich das Ganze irgendwie im Kreis. Und wie Hacker auch schon sagt, die russische Armee ist in der Vorhand und Putin hat es gar nicht nötig, von seinen Forderungen abzuweichen.
Ja, so wie das am Anfang Umid Nuripur gesagt hat, alle reden, die Russen schießen. Was sind denn Nuripurs Vorschläge? Wie soll es denn seiner Meinung nach weitergehen?
Also unterm Strich sagt er, ordentlich Waffen liefern an die Ukraine, auch Marschflugkörper, auch den deutschen Taurus. Er macht auch Bundeskanzler Merz den Vorwurf, so große Klappe vor der Bundestagswahl. Aber wo sind denn die Taurus-Lieferungen jetzt?
Ja, na gut, aber das Problem der Ukraine sind ja nicht nur die Waffen, sondern eher zu wenig Soldaten, oder?
So ist es. Du hast aber nach Nuripurs Ideen gefragt. Also im Interview mit dem Deutschlandfunk, da hat er gesagt, was seiner Meinung nach Deutschland tun sollte und Europa tun sollte. Er sieht Deutschland ja auch immer als Teil des gesamteuropäischen Vorgehens gegenüber der Ukraine. Und in diesem Interview hat er das so zusammengefasst. Wir hören das nochmal.
Indem wir der Ukraine jetzt gerade für die Zeit dazwischen alles ermöglichen, was ihr bei der Wehrfähigkeit hilft, in der wir einfach sehr klar und deutlich vielleicht auch mal an dem einen oder anderen Punkt nicht darauf warten, ob Trump heute mit dem rechten Fuß aufgestanden ist oder mit dem linken Fuß, sondern einfach massiv dafür werben, dass wir nicht mit allem einverstanden sein können. Wenn die Feuerpause einfach nicht mehr angesprochen wird, dann braucht es einen Widerspruch. Wenn Trump sagt, die Russen würden doch billig Energie liefern, heißt, die würden mit AKWs, die den Ukrainern gehören, Strom an die Ukraine verkaufen, dann muss jemand doch mal aufstehen und dem widersprechen. Das tut aber zurzeit niemand, weil wir als Europäer anscheinend in so einer Halbhypnose drauf warten, dass Trump mal einen guten Tag hat. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Dafür geht es auch um zu viel Menschenleben und Sicherheit in Europa.
Dazwischen? Was meint er damit? Wozwischen?
Also er meint dazwischen den Verhandlungen, die es immer wieder gibt. Und es geht für ihn immer wieder darum, zwischen den Gesprächen die Position der Ukraine zu verbessern.
Ja, aber okay, das gelingt ja anscheinend nicht. Ne?
Ja, so sieht es für mich nämlich auch aus. Wie gesagt, es dreht sich irgendwie alles im Kreis. Und dann gehen Nuripurs Ideen eben auch nicht darüber hinaus, was er den anderen vorwirft, nämlich letztlich Gerede.
Ja, vielleicht, weil ja auch keiner einen richtigen Plan hat, beziehungsweise Pläne gibt es ja schon, aber eben keiner, wo die Russen auch zustimmen. Ne?
Genau, das genauso sieht es aus. Und deshalb wird es, so heißt es zumindest jetzt in den Agenturen, es wird ein weiteres Telefonat geben zwischen Trump und Putin. Und aus Moskau heißt es auch, es wird kein weiteres Telefonat geben zwischen Zelensky und Putin.
Und wie Moskau auch mitteilt, hat die Armee ein weiteres Dorf erobert, das nordwestlich der Städte Menuchat und Rodinsk liegt, deren Einnahme Russland gestern bekannt gegeben hatte. Ne?
Ja, wir fassen zusammen, alle reden, die Russen schießen.
Lass uns mal jetzt zum Jahresende noch auf einen anderen Krieg schauen, der eigentlich ja nicht offiziell Teil unseres Podcasts ist, aber der viel zu schnell aus dem Fokus gerät, weil, ja, warum eigentlich? Also zu weit weg, zu viele Akteure, ich weiß es nicht. Es geht um den Sudan, das drittgrößte Land in Afrika. Dort gibt es seit 2,5 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Es bekämpfen sich Armeechef Al-Burhan und sein früherer Stellvertreter Daglo und dessen RSF-Miliz.
In diesem Konflikt wurden bislang schon Zehntausende Menschen getötet. Fast 12 Millionen Menschen wurden von ihrem Land vertrieben und sind auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von der schwersten humanitären Krise der Welt. Politische Beobachter sagen, den Sudan, den gibt es so gar nicht mehr. Der Staat, der sei kollabiert. Unsere Korrespondentin Andrea Beer fasst die aktuelle Lage im Sudan für uns zusammen.
Vor allem in der Region Kordofan sind die Kämpfe heftiger geworden. Das Gebiet hat Ölvorkommen und ist strategisch wichtig. Es liegt zwischen dem RSF-kontrollierten Darfur und dem östlichen Landesteil, den die sudanesische Armee kontrolliert. Hunderte Menschen sind laut UN bereits getötet worden, rund 40.000 auf der Flucht. Darunter viele, die bereits aus Darfur geflohen waren. Wir müssen den Teufelskreis des Kriegs durchbrechen, appelliert Sudans Premier Kamel Idriss Ende Dezember in New York, als er bei der UNO eine Friedensinitiative vorstellt.
The Government of Sudan Peace Initiative.
Die Friedensinitiative der sudanesischen Regierung ist nicht aus Illusionen, sondern aus Notwendigkeit entstanden. Es ist eine bewusste Entscheidung, Chaos durch Ordnung, Gewalt durch Recht und Verzweiflung durch Hoffnung zu ersetzen.
And despair with hope.
Ein erster Schritt sieht einen Waffenstillstand unter internationaler Aufsicht vor. Doch Papier ist geduldig. Premier Idriss gilt als ziviles Aushängeschild der sudanesischen Militärführung. Aber indes geht die Gewalt gegen Zivilisten weiter. Die meist arabischstämmigen RSF-Milizen begehen systematisch Menschenrechtsverletzungen, vorwiegend gegen afrikanischstämmige Sudanesen. Systematische Vertreibung, willkürliche Erschießungen, sexualisierte Gewalt, Folter und Plünderungen. Dies ist vielfach dokumentiert durch die UNO sowie sudanesische und internationale Menschenrechtsorganisationen. Vorwürfe werden auch der sudanesischen Armee der international anerkannten Regierung gemacht, etwa wegen Luftangriffen auf Zivilisten. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Staat, der früher existierte, kollabiert ist.
I think we have to recognize that the state that existed before has collapsed.
So analysiert Alex De Waal von der US-amerikanischen World Peace Foundation die Lage im Sudan. Im Podcast The Horn, der regierungsunabhängigen International Crisis Group. Laut Beobachtern hätten vor allem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und die USA Einfluss auf die Kriegsparteien im Sudan. Doch jeder verfolgt eigene Interessen, bei denen es vor allem um Rohstoffe geht. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen die RSF-Milizen unterstützen, Ägypten, Saudi-Arabien, aber auch die Türkei, die sudanesische Armee. Sudan-Experte Alex De Waal sieht es so. Für jeden bisherigen sudanesischen Konflikt gab es auch eine sudanesische Lösung. Aber die Wahrheit ist, weltweit gibt es keine Konflikte mehr, die auf lokaler oder nationaler Ebene gelöst werden. Es muss eine Lösung auf globaler Ebene geben. Und das macht es außerordentlich schwierig.
Weltweit gibt es keine Konflikte mehr, die auf lokaler oder nationaler Ebene gelöst werden. Ja, das gilt dann wohl auch für die Ukraine. Und damit endet unsere heutige Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.